Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luke Herath, schön, dass ihr wieder dabei seid. Am 6. Juni in diesem Jahr hätte Thomas Mann seinen 150. Geburtstag gefeiert. Ein Anlass, um einen der bedeutendsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts zu erinnern. Mit Werken wie die Buddenbrooks, der Zauberberg und Dr. Faustus prägte Mann nicht nur die Literatur seiner Zeit, sondern setzte sich auch intensiv mit der politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen in Deutschland auseinander. Als Literatur-Nobelpreisträger und Exilant im Widerstand gegen den Nationalsozialismus blieb er stets ein Intellektueller mit moralischer Haltung. 150 Jahre nach seiner Geburt, im Übrigen 70 Jahre nach seinem Tod am 12. August 1955, ist sein Werk aktueller denn je, als Beispiel einer bewegten Epoche und als Mahnung zur Verantwortung des Geistes. Thomas Mann hat seit seines Lebens ein besonderes Verhältnis zur Musik und zum Literatur. Beide Themen finden sich in seinem gesamten Oeuvre immer wieder als Leitmotiv wieder. Das spezielle Verhältnis zu Wasser, zum Meer, zeigt sich in seiner emotionalen Verbundenheit mit der Ostsee, seiner Herkunft, auch, gerade auch mit der Nordsee und da eben auch mit den Niederlanden. Dort machte die Familie Mann immer wieder Station. In dieser Podcast-Folge wollen wir Thomas Manns Liebe zur Musik, zum Meer und zu den Niederlanden näher betrachten. Und das tue ich mit meinem heutigen Gast im kleinen Studio in Gremmendorf. Ich begrüße ganz herzlich den niederländischen Kulturhistoriker, Literaturwissenschaftler und Autor Leon Hansen. Hallo Leon, willkommen und schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo, sehr gern.
Ja, Leon Hansen ist Jahrgang 1955. Er hat zahlreiche Bücher zur Literatur und Kultur des Interbellums veröffentlicht. 1996 promovierte er an der Universität Tilburg über Johann Huizinga. Und ab 2013 war er außerordentlicher Professor für Life Writing and Cultural Memory an der Universität Tilburg. Ja, Leon, wann und wie hast du Thomas Mann für dich entdeckt?
Ja, als Gymnasiast kam ich häufig in der Bibliothek der südniederländischen Bergbaustadt Heerlen, unweit von Aachen. Und da fiel mein Auge auf ein dickes Buch von einem Autor, dessen Namen ich schon im Deutschunterricht vernommen hatte, Thomas Mann. Ich öffnete das Buch auf der Titelseite. Es war der erste Teil des Zauberbergs. Und da entdeckte ich, dass ein Folgerleser hier mit Kugelschreiber sein Urteil niedergeschrieben hatte. Auf Holländisch, dit is een heel vervelend boek. Dies ist ein sehr langweiliges Buch. Und das faszinierte mich sofort. Und ich nahm das Buch mit nach Hause, um hier und da darin zu blättern und zu lesen. Ich verstand natürlich sehr wenig davon. Auch wurde mir aber damals schon deutlich, dies ist Weltliteratur. Und viele Jahre später entdeckte ich, dass dieser Urteil, ein sehr langweiliges Buch, in gewissem Sinne den Nagel auf den Kopf traf bezüglich Thomas Mann. Da die Langweiligkeit ja ein konstituierendes Element in der Romankunst Thomas Mann bildet. Jan Slauerhoff, der große niederländische Dichter und Kritiker, sah dies 1928 sehr gut, als er feststellte, der Zauberberg sei sowohl sehr umständlich, ja langatmig, als auch sehr fesselnd, ja bezaubernd. Und damit sind wir, glaube ich, gleich bei des Pudels Kern, wenn es um das epische Prosa Thomas Manns geht. nämlich das symbiotische Verhältnis zwischen sein Prosa, seine Liebe zum Meer und drittens seine Begeisterung für Musik. Vor allem natürlich die spätromantische Musik Richard Wagners mit seiner charakteristischen unendlichen Melodie. Naja, das bedarf natürlich einer Erläuterung.
Ja, sicher, ganz klar. Ja, was war das mit Thomas Manns Liebe zum Meer? Woher rührt das?
Ich sagte schon, das bedarf Erläuterung. Man braucht eigentlich dazu nur bei sich selbst zu Rate zu gehen. Jedes Mal, wenn man sich das Meer und die lang anrollenden Wogen anschaut, ist das Bild anders, obgleich im Grunde völlig identisch. Und eine längere, Minuten, wenn nicht stundenlange Betrachtung des Meeres kann wie eine Sucht wirken. Die Langeweile wird dann zum reinen ästhetischen Vergnügen. Man kann sich halt nicht satt genug daran schauen. Und ja, was war das mit Thomas Manns Liebe zum Meer? Diese Liebe geht natürlich auf seine Kindheit in seinem Geburtsort Lübeck und in Travemünde, eine, wie wir wissen, ein Stadtteil von Lübeck, zurück. In seiner autobiografischen Festrede aus 1926, Lübeck als geistige Lebensform, eine autobiografische Rede, schreibt Thomas Mann über den Ort, wo er als Knabe die erste Orchesterstücke in seinem Leben hörte, also Travemünde, ich zitiere, an diesem Ort gingen das Meer und die Musik in meinem Herzen eine Gefühlsverbindung für immer ein. Und es ist etwas geworden aus dieser Verbindung, nämlich Erzählung, epische Prosa. Man könnte das Prosa Thomas Manns, meine ich, sehr gut als literarische Meeresmusik charakterisieren. Wobei man hinzufügen muss, dass dieser Musik dasselbe mystische und fatalistische Element eigen ist, das man spürt, weil man sich, wie der Kaufmann Thomas Buddenbrook im Roman Buddenbrook, der Betrachtung des Meeres hingibt und man sich tatsächlich nicht satt sehen kann, wie die breiten Wellen daherkommen und zerschellen, eine nach der anderen.
Ja, diese Bindung zum Meer geht durch sein ganzes Leben hindurch. Das war ja nicht nur Travemünde und die Ostsee. Später war es, da kommen wir noch drauf zurück, die Nordsee, in den Niederlanden. Auch später, als er ins Exil musste, war sein Exilort Sanary-sur-Mer an der Mittelmeerküste.
Genau.
Und später, als er in Amerika war, hat er ja letztendlich viele Jahre im Pacific Palisades an dem Pazifischen Ozean gelebt. Also er suchte wirklich das Wasser durch sein ganzes Leben hindurch.
Ja, ja, das Rauschen des Meeres, das ist ja wie Musik. Die schönste Musik sogar. Denken Sie nur an die wunderbare Komposition von Claude Debussy, La Mer aus 1905. Eine der Lieblingsstücke von Thomas Mann, die er in seinem letzten Lebensjahr, Frühsommer 1954, für die Zuhörer der Reihe Wer wünscht was? Des Süddeutschen Rundfunks präsentiert hat. Diese Rundfunksendung kann man sich heute noch anhören auf CD. Sie ist beim Hörverlag erschienen.
Ist auch in den, übrigens als Hörbuch auf den Podcasts, beziehungsweise auf den Spotify und so weiter zu hören.
Ja, sehr schön. Was Thomas Mann dann alles dazu sagt, natürlich. Und diese enge Bindung zur Ostsee, die wiederholt sich dann bei Thomas Mann in seine Zuneigung zur Nordsee und zu den Niederlanden.
Ja, die Bindung zu den Niederlanden, die ist ja durch sein Werk auch erkennbar, die ist überhaupt durch seine Biografie erkennbar. Vor allen Dingen geht das schon sehr weit zurück, was die Verbindung zu den Niederlanden betrifft.
Genau, ja. Im Allgemeinen kann man sagen, dass durch die Bank genommen, die die Zuneigung Thomas Manns zu den Niederlanden einen dreifachen Grund hat. Und erstens natürlich, sein Großvater und Vater haben ja das niederländische Konsulat in Lübeck inne gehabt. Und sie sind amtlich in Amsterdam in der Lehre gewesen. Und diese familiale Geschehnisse sind auf fiktive Ebene in die Geschichte der Buddenbrooks eingegangen. Thomas Buddenbrook bekommt durch die Vermittlung seines Vaters eine Anstellung, eine Lehrstelle in Amsterdam. Und 10 Jahre später, dann aber bereits als holländischer Konsul in Lübeck, ist er geschäftlich wieder in Amsterdam. Und bei einem Abendessen lernt er dann seine zukünftige niederländische Frau Gerda Arnoldsen kennen, Tochter eines wohlhabenden Amsterdamer Kaufmannes. Und wenn Thomas Buddenbrook ein verhohlenes Selbstporträt Thomas Manns ist, dann ist Gerda Arnoldsen eine Hommage von Thomas Mann an seine Mutter Julia da Silva Bruns.
Die nicht aus den Niederlanden kam, sondern die brasilianische Herkunft.
Brasilianisch, ja. Und am Schluss des Buches wird Gerda dann wieder nach Amsterdam zurückkehren, wenn die Firma bankrott und die Familie ausgestorben ist, um dann wie früher wieder mit ihrem alten Vater Duette zu spielen.
Ja. Thomas Mann und die Niederlande. Wann hat die Niederlande ja einige Male besucht? Das erste Mal, wenn ich das richtig sehe, in den 20er Jahren.
Ja, ich sagte, also es gibt mehrere Gründe für diese Zuneigung. Und der zweite Grund liegt natürlich in seinem Respekt für die niederländische monarchische Demokratie. Und sein Empfang, Thomas Manns Empfang bei der Königin Juliana, da sind wir beim letzten Besuch in 1955, auf Schloss Soestdijk und die Verleihung des niederländischen Kommandeurskreuzes kurz vor seinem Tode müssen Thomas Mann unendlich beglückt haben.
Da gab es übrigens noch ein Fauxpas, kann man das nicht sagen, aber er hat da nebenbei auch noch eine weitere Einladung bekommen.
Ja, der Königin Ju, da werde ich vielleicht später noch.
Ach so, okay.
Ja, gut. Ja, das dazu kommen. Hm. Dabei kommt natürlich auch seine Vorliebe für die traditionsbewusste niederländische Kultur, vor allem die des 17. Jahrhunderts mit der Malerei Rembrandts und Vermeers. Aber der dritte Grund seiner Affinität zum westlichen Nachbarland, die liegt dann in seiner Leidenschaft für das Meer, für die Nordsee. Da müssen wir das suchen. Und Thomas Mann hielt sich dann 3 Sommer in Hotel Huisterduin in Noordwijk auf. Das Hotel gibt es noch immer. Es liegt sehr schön in den Dünen, sehr nah am Strand. Und das Hotel empfängt die großen Gäste der Welt. Die Rolling Stones, Barack Obama und die Fußballspieler der niederländischen Mannschaft. Und 3 Sommer 1939, also am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, 1947 und 1955, unmittelbar vor seinem Tode, hielt Thomas Mann sich mit seiner Frau Katja im Huisterduin auf. Und hier empfing er die Crème de la Crème der niederländischen Kultur. Unter anderem der junge Kritiker Menno ter Braak, den er sehr schätzte wegen seiner scharfen antinationalsozialistischen Gesinnung, und natürlich der Maler Paul Citroen, dessen Thomas Mann-Zeichnungen zur Höhepunkt der Thomas Mann-Ikonografie gehören. Und vergessen wir nicht, dass die Verbundenheit Thomas Manns mit den Niederlanden auch von der anderen Seite, also niederländischen Seite, kam. Das Werk Thomas Manns ist von Anfang an sehr intensiv in den Niederlanden rezipiert und übersetzt. Die niederländische literarische und kulturelle Gemeinde lied Thomas Mann mehrmals zu Vortragstourneen auf. So in 1922, das erste Mal, 1924, als er in Amsterdam über die demokratische Lebensidee sprach. Und der dritte Besuch fand dann im September 1930 statt, als er in Den Haag zum Thema die geistige Situation des Schriftstellers in unserer Zeit, also sehr aktuelle Themen, wie Sie schon vorhatten. Die vierte Reise fällt dann im Schicksalsjahr 1933. Thomas Mann spricht dann im Amsterdamer Konzertgebäude, übrigens für die meisten Zuhörer völlig unverständlich, über Leiden und große Richard Wagners. Und einige Wochen später muss Thomas Mann sich dann entscheiden, nicht in seine Heimatstadt München zurückzukehren, sondern in Arosa in der Schweiz zu bleiben. Das natürlich wegen der Machtübernahme in der Schweiz.
Es war ihm natürlich nicht recht, dass er nicht mehr zurückgehen konnte, zumal ja seine Literatur in Deutschland ja immer noch aufgelegt wurde.
Genau, genau.
Und sein Verleger, Fischer Verlag, Bermann Fischer, war noch immer aktiv in Deutschland, obwohl er auch wusste, das wird nicht allzu lange dauern. Und das ist auch der Grund, weshalb Thomas Mann nur widerwillig sozusagen Deutschland verlassen hat. Aber er ist natürlich dringend aufgefordert worden, das nicht zurückzugehen.
Von seinen Kindern.
Von seinen Kindern, ja.
Ja, genau. Er war irgendwie abhängig vom deutschen Leserpublikum.
Genau, genau. Und er befürchtete, im Exil würde er diese Leser verlieren, vor allen Dingen, wenn die Bücher in Deutschland nicht mehr aufgelegt wurden.
Ja, genau. Ja, ja.
Und insofern gesehen ist er über Arosa, da hat er ja nun Urlaub gemacht, ist er dann letztendlich nach Sanary-sur-Mer gekommen, wo übrigens viele Exilanten, literarische Exilanten waren.
Genau.
Und er sich dort in einer Gemeinschaft befand, die sozusagen Deutschland vertreten haben in literarischer Hinsicht.
Ja, da waren sehr, sehr viele deutsche Schriftsteller und Kulturträger. Die sind alle nach Sanary-sur-Mer gezogen. Und Thomas Mann war natürlich, wenn man das vergleicht mit anderen Schriftsteller und Maler und deutsche Exilanten, war natürlich in einer vorteiligen Position. Er bekam also Einladungen, um zum Beispiel im Sommer 1939 wieder nach Amsterdam zu kommen. Und da ist er wieder in Huisterduin in Noordwijk gewesen. Dann August 1947 ist er wieder in den Niederlanden. Da sind wir schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann Juli 1955. Und dann, das ist eigentlich sehr tragisch, 1955, da muss er auf den Rat eines Arztes, muss er im Bett in seinem Zimmer in Huisterduin bleiben. Und was er selbst für Rheuma hielt, entpuppte sich als eine lebensbedrohende Thrombose an seinem linken Bein. Oder wurde dann rasch ins Kantonsspital Zürich geflogen, wo er am 12. August, Sie haben das schon hervorgehoben, verstarb. Und bei diesem letzten Besuch empfing er ja auch eine Einladung der alten Prinzessin Wilhelmina. Genau. Da haben wir die Wilhelmina, die ehemalige Königin. Und anscheinend waren Thomas Mann und seine Frau Katja sich nicht gleich bewusst, wer Wilhelmina war. Und sie ließen die Einladungen an sich vorbeigehen. Als sie kurz darauf erfuhren, dass Wilhelmina die alte Königin der Niederlande war, Da haben sie das sehr bedauert, aber da war es schon zu spät. Ich hebe das vor, dass Thomas Mann natürlich in einer sehr luxuriösen Position war, wenn man das ihn vergleicht mit anderen deutschen Schriftstellern in dieser Zeit.
Ja, 55 war übrigens sowieso für Thomas Mann ein wichtiges Jahr, nicht nur, dass er bedauerlicherweise verstorben ist, aber es war zuvor in Lübeck nochmal zu Besuch gewesen. Ja. Und er hat dort die Ehrenbürgerschaft von Lübeck bekommen. Und damit hat sich sein Leben quasi, der Kreis seines Lebens geschlossen. Es war sehr beeindruckend. Davon gibt es auch Tondokumente, die man hören und sehen kann. Ich will noch mal eben zurückgehen auf Thomas Mann und die Niederlande. Thomas Mann und die Niederländische Gesellschaft. Wie ist sein Werk eigentlich, seine Werke sind da angekommen? Wie sind die da angekommen? Wie war die Reaktion eigentlich?
Ja, die sind sehr intensiv rezipiert worden. Ja. Und also ganz am Anfang, ich glaube, die erste Übersetzung war Königliche Hoheit. Dann folgt natürlich Buddenbrooks. Dann der Zauberberg, übersetzt von Karel Dino, ein sehr treuer Übersetzer des Werkes Thomas Manns. Und da gibt es auch eine intensive Korrespondenz von Thomas Mann mit Karel Dino. Und und dann hat man natürlich Menno ter Braak, der Name wurde schon erwähnt, ein sehr wichtiger Rezipient deutscher Literatur und auch sehr kritischer Rezipient deutscher Literatur in diesem Exiljahre. Er förderte von den deutschen Schriftstellern, dass sie sich aussprechen würden. Und das ging Thomas Mann manchmal ein bisschen zu weit sogar. Aber alle wichtigen niederländischen Schriftsteller haben sich mit Thomas Mann auseinandergesetzt. Nicht zuletzt natürlich Harry Mulisch.
Ja, ich will darauf gleich noch zurückkommen, was die Rezeption anbetrifft. Vielleicht noch ein Hinweis vorab. Thomas Mann wurde auch in deutscher Sprache gelesen. Es war jetzt nicht so, dass es nur die Übersetzungen waren, sondern er wurde auch tatsächlich in der Originalsprache gelesen.
Ja.
Und das hat natürlich etwas mit der Fähigkeit der Niederländer, Deutsch zu lesen, überhaupt.
Ne? Ja, ja, der Fischer Verlag hat nicht, nicht umsonst der Querido Verlag, so muss ich es sagen, der war ein niederländischer, ehrwürdiger niederländischer Verlag, hat einen deutschen Zweig in 1933 oder 1934 schon aufgesetzt, weil sie wussten, dass in Holland so häufig Deutsch gelesen wurde. Und überhaupt gab es in Holland eine Offenheit Deutschlands gegenüber.
Ja, die Gründung von Querido Verlag, oder besser gesagt, die Gründung der deutschen Literatur im Querido Verlag, hing natürlich auch damit zusammen, dass viele Exilautoren ja nicht mehr in Deutschland veröffentlicht wurden.
Ja.
Und sie brauchten also eine Möglichkeit, dennoch die Bücher in deutscher Sprache gedruckt zu bekommen. Ich denke, Josef Roth oder Franz Werfel und so weiter.
Und die kamen alle nach Amsterdam und da gab es eine literarische Gemeinde, die da sehr, sehr interessiert war, um diese Schriftsteller kennenzulernen und um sie zu kennenzulernen und um dann wieder das Beispiel von Menno ter Braak zu nennen, der setzte sich sehr intensiv ein, um die deutschen Exilautoren, die Niederlanden bekannt zu machen, um die hier ein Podium zu geben. Und wenn sie finanziell in Problemen waren, um sie zu helfen.
Ja.
Manchmal auch persönlich. Sie konnten bei ihm zu Hause sein und er suchte wirklich Kontakte dann mit Verlegern, um diese Schriftsteller hier publizieren zu lassen.
Querido hatte auch ein einen deutschen Lektor aus Deutschland herausgeholt, sozusagen, der auch fliehen musste, Fritz Lanzhoff.
Fritz Lanzhoff.
Der ja dann nicht alleine, aber federführend diesen Verlag, dieser deutsche Teil des Verlages geführt hat.
Ja, und der Fritz Lanzhoff war natürlich ein sehr guter Freund von Klaus Mann.
Das wollte ich gerade sagen. Das bringt mich jetzt auch auf die beiden älteren Kinder von Thomas und Katja Mann, nämlich Klaus und Erika. Erika war die Ältere. Die waren beide auch sehr Niederlande-affin. Letztlich ist Klaus ja auch oft in Niederlanden gewesen, hat auch bei Fritz Lanzhoff gewohnt, hat für Fritz Lanzhoff auch gearbeitet und für Guirido gearbeitet, Redaktionsarbeit gemacht für die Reihe. Und er hat seine Exilzeitschrift Die Sammlung damals veröffentlicht.
Ja.
Auch mit Unterstützung von Querido und einigen anderen.
Genau. Ja. Das konnte dann hier also noch.
Ja.
Und die haben natürlich die Niederlande und Amsterdam vor allem als ein Freihafen betrachtet.
Genau. Das gilt auch für Erika. Erika hat mit ihrem Kabarett Die Pfeffermühle, die ja in Deutschland durchaus einen Erfolg hatte, bis 33, danach ging es nicht mehr, ist sie oft in den Niederlanden aufgetreten.
Mehrere Tourneen gemacht.
Und das ging auch deswegen, weil die Leute, die Niederländer, verstanden Deutsch, konnten Deutsch verstehen.
Ja.
Und deswegen konnte dieses Kabarett auch erfolgreich sein.
Ja, das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen.
Nein.
Aber damals schon, die Kulturelite, die sprach und verstand Deutsch natürlich. Und die waren sehr darin interessiert. Und man kann sich heutzutage auch nicht mehr vorstellen, wie intensiv überhaupt alles, was in Deutschland geschah, in den Niederlanden gefolgt wurde. Das ist wirklich unglaublich, auch politisch. Und es gibt das Bild in der Geschichtsschreibung, die Niederlande hatte eigentlich die Entwicklungen in Deutschland irgendwie verschlafen und sind dann wach geworden im Mai 1940. Das Bild ist völlig falsch. Die haben wirklich gewusst, was da in Deutschland vor sich ging und haben natürlich auch die deutschen Schriftsteller, die dann nach Holland kamen, haben die mit offenen Armen empfangen. Harry Mulisch.
Harry Mulisch, genau.
Ja.
Erzähl über die Verbindung von Thomas Mann zu Harry Mulisch.
Ja. Die Geschichte mit der Wilhelmina, wir haben da schon erzählt. Der junge niederländische Schriftsteller war noch sehr jung, der musste eigentlich noch anfangen in seiner Karriere, der Harry Mulisch. Später sehr bekannt geworden im deutschen Sprachraum mit Romane wie Das Attentat und Die Entdeckung des Himmels und Siegfried. Und hat also im deutschen Sprachraum eine große Bekanntschaft erworben. Der war beim allerletzten Vortrag von Thomas Mann der Versuch über Schiller in der Aula der Amsterdamer Universität im 1. Juli 1955 anwesend. Und Harry Mulisch hat gewissermaßen damit geprahlt, dass er den Tod des Zauberers, denn Thomas Mann starb tatsächlich, anderthalb Monate später verkündet sah, als im Vortrag von Thomas Mann bei den Worten, ich zitiere, in den Bäumen im Dachwerk der nahen Friedhofskirche rauschte und rasselte der Wind, Ende Zitat, plötzlich das Licht an Thomas Manns Redepult erlosch.
Ja.
Und da gibt es aber noch eine zweite Anekdote. Man muss sich aber vergegenwärtigen, dass Thomas Mann für Harry Mulisch und auch für den Jung durch Freitod am Abend der niederländischen Kapitulation am 14. Mai 1940 verstorbenen Kritiker Menno ter Braak als ein Väter galt, die 12-mal begraben werden, aber dann 13-mal aufstehen. Nach dem Vortrag Thomas Manns in Amsterdam am 1. Juli 1955 fuhr Harry Mulisch mit der Straßenbahn nach Hause in Haarlem, westlich von Amsterdam. Als Mulisch dann aus der Straßenbahn stieg, musste plötzlich ein Auto hart vor ihm bremsen. Und Mulisch drehte sich wütend um, denn in Holland gilt die Gewohnheit, wenn nicht das Gesetz, dass ein Auto halten soll, sobald die Straßenbahn davor hält. Als Mulisch dann genauer hinschaute, wer sich im Auto befand, auf dem Rücksitz des Autos, das war kein geringerer als Thomas Mann in höchst eigener Person. Und das war wohl eine dieser 13 Auferstehungen des Zauberers, dessen Person und Werk auch heutzutage in den Niederlanden noch unvermindert hochgeschätzt.
Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, Leon, Thomas Mann ist und bleibt eine faszinierende Persönlichkeit, nicht nur in der Welt der Literatur. Und das gilt eigentlich für die ganze Familie Mann, das kann man wirklich so sagen. Dass er so mit den Niederlanden verbunden war, ist bislang noch nicht mal so sehr bekannt. Du hast dazu einen sehr schönen Einblick verschafft heute. Ganz herzlichen Dank dafür. Du wirst dich ja wahrscheinlich auch weiterhin mit Thomas Mann beschäftigen, nehme ich an. Ne?
Ja, gerne sogar.
Ja, dann bist du immer wieder willkommen. Vielen Dank, dass du damals, nochmals herzlichen Dank. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, wie immer, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt, Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.